Ja, ihr geliebten Geschwister, ich freue mich, ich habe mich gefreut, unter euch zu sein in diesen Tagen. Es war für mich eine sehr schöne, bereichernde Zeit, euch kennenzulernen, mit euch zusammen zu sein, auch zwischendurch einmal zu lachen. Aber das geht ja gar nicht anders bei unserem lieben Klaus. Und dass wir auch immer wieder uns über unseren Herrn Jesus freuen durften in diesen Tagen. Ich merke, je länger, je mehr ich ihn kennenlerne, je mehr ich sein Wesen verstehe, desto mehr komme ich zur Ruhe. Desto mehr kann ich aus der Gnade herausleben. Wenn wir ihn noch nicht so gut kennen und denken, ja, er ist ein harter Herr, er ist einer, der Böses mit Bösem vergeltet oder der alles sofort auch bestraft. Wir, die wir ja begnadigt sind, wenn wir noch so Gedanken im Hinterkopf haben, dann sind wir nie so ganz frei, sind wir nie so ganz glücklich, wir können dann nicht aus der Gnade heraus leben und Manfred Oesinger hat das ja sehr gut dargestellt, indem er, wenn ihm etwas missrät oder wenn er nicht mehr so in Verbindung war mit oben, dass er dann so wie ein bisschen sich selber strafen muss, und so ist es nicht. Wenn wir merken, jetzt ist zwar die Beziehung nach oben ein Stück weit unterbrochen, dann dürfen wir mit Freimut vor ihm hintreten und sagen, ich habe wieder Zutritt zu dir, lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Also wir dürfen aus der Gnade herausleben und diese Gnade darf sich auswirken, auch in unserem Alltag. Wir dürfen uns einfach freuen über das, was er uns geschenkt hat. Und ich denke, manchmal haben wir ja so ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn wir über unseren Gott nachdenken, weil wir vielleicht wieder mit einer Bibelstelle konfrontiert werden, die wir so nicht recht einordnen können, wo wir denken, lieber Vater, lieber Jesus Christus, hier erscheinst du mir in irgendeiner Weise, die mir fremd ist. Das passt irgendwie nicht so zu meinem Gottesbild. Denken wir vielleicht an die Begebenheit, wo Jesus von dieser Frau aus Sidon bestürmt wird. Heile meine Tochter. Und Jesus war so abweisend und sagt, ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Und es ist nicht recht, das Brot den Kindern zu nehmen und den Hunden zu geben. Also sie wird so im Prinzip mit einem Hund verglichen. Und da denkt sie, ja, aber Herr Jesus, eigentlich bist du gar nicht so. Eigentlich bist du gar nicht so. Diese Stelle, die befremdet mich. Oder denken wir an Aussagen wie, wo Gott zu Mose sagt, das Volk hat schändlich gehandelt. Lass mich, dass ich das Volk vernichte und aus dir eine große Nation mache. Und dann kommt Mose und sagt, mach doch das nicht, du hast doch so viele Verheißungen ausgesprochen über dein Volk. Du hast es doch aus Ägypten herausgeführt und hast du das gemacht, damit die anderen nachher sagen können, um dein Volk zu verderben, das kannst du doch nicht machen. Und wenn wir das oberflächlich lesen, dann haben wir den Eindruck, ist hier Mose noch barmherziger als Gott? Nein. Nein. Wenn Gott manchmal in einer Art und Weise erscheint, die uns vielleicht zuerst einmal befremdet, dann macht er das oft, um Herzen offenbar werden zu lassen. Er konnte durch dieses Verhalten, dass er sagt, ja, ich will jetzt dieses Volk vernichten. Ich meine, ein anderer frommer Pharisäer, der hätte gesagt, ja, mach du aus mir eine große Nation und von denen habe ich sowieso genug. Was ich für ein Ärger ich schon mit denen erlebt habe da unten, ist mir recht, wenn du die vernichtest. So hätte vielleicht ein frommer Pharisäer gedacht. Und sowieso, wenn du etwas sagst gegen dich, kann ich sowieso nicht sagen. Und Mose traute sich, dem Herrn zu widersprechen, dem allmächtigen Gott. Und ich sage euch, liebe Geschwister, das hat unserem Gott gefallen. Warum? Weil er erkannte oder weil er sah, Mose hat die Gesinnung meines Sohnes Jesus Christus, der in den Riss tritt für sein Volk. Und deshalb heißt es von Mose, er sprach mit Gott wie von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit seinem Freund redet. Liebe Geschwister, Gott sucht solche Gegenüber, Gott sucht solche Menschen, mit denen er von Angesicht zu Angesicht reden kann, die die gleiche Gesinnung der Liebe haben und in den Riss treten. Es gibt immer wieder Geschwister, die regen sich auf über das und jenes und machen das schlecht und prangern das an und jenes und das ist nicht in Ordnung und jenes. Aber ich frage mich dann manchmal, haben die auch diese priesterliche Gesinnung, dass sie dann in den Riss treten vor Gott und sagen, Herr, du siehst, hier ist etwas und das macht mir Mühe, ich möchte dir das hinlegen. Herr, schenk du Gnade in diese Situation herein. Also, manchmal erscheint uns unser Gott eigenartig und es beunruhigt uns ein wenig und wir denken, passt das in unser Gottesbild? Stimmt das noch? Und ich möchte heute Morgen eine solche Stelle mit uns anschauen, die uns, wenn wir sie oberflächlich lesen, zuerst einmal beunruhigen wird und denken, was ist hier eigentlich los? Gott erscheint uns mannigfaltig. Er erscheint uns immer wieder anders, nie gleich. Und doch ist er derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Allerdings nur, was sein innerstes Herzenswesen betrifft, was seine Liebe betrifft, seine Gnade und Barmherzigkeit, da verändert sich Gott nicht. Aber wie sich diese Liebe nach außen hingibt, wie sich die Gnade nach außen präsentiert, das verändert sich. Die Auswirkungen verändern sich. Die sind nicht immer gleich. Gott führt uns total verschieden und wir sehen ja auch im Alten Testament, sein Volk und diese Gottesmänner, die wir im Alten Testament kennen, jeder wurde anders geführt und jedem hat sich Gott anders geoffenbart. Und die Menschen, die sich weniger mit dem Wesen Gottes auseinandersetzen, sondern vielmehr mit dem, mit der äußeren Form, die orientieren sich immer an dem, was geschah früher und versuchen, diese äußeren Formen mit hineinzunehmen in die gegenwärtige Situation. Das beste Beispiel ist die eherne Schlange. Wir wissen, das Volk Israel wurde gebissen von den Schlangen und starb, wenn es dann nicht diese eherne Schlange angeschaut hat, die Mose zubereitete und dann hinstellt und sagt, wenn ihr gebissen werdet, müsst ihr diese Schlange anschauen. Wenn ihr sie anschaut, dann werdet ihr nicht sterben. Ist ja ein wunderbares Bild auf Golgatha, die erhöhte Schlange. Das heißt, Jesus wurde zur Schlange, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und wenn wir auf Golgatha schauen und sehen, er ist für unsere Schuld gestorben, dann müssen wir nicht sterben. Nun hat man diese eherne Schlange aufbewahrt. Und man hat dieses Relikt mitgenommen. Und man hat gedacht, in diesem Relikt liegt eine ganz besondere Kraft. Und plötzlich wurde aus diesem Relikt ein Götzenbild. Und das ist ein Problem, das wir auch heute haben. Viele versuchen, die äußeren Formen, das, was früher einmal Segen brachte, versuchen sie in die Neuzeit hineinzunehmen und sagen, das war damals gut und das muss heute auch noch gut sein. So ist es nicht. Es geht immer ums Innere. Wenn ich meinen Großvater kopieren würde, ja, nach außen, wie er sich gegeben hat, wie er gesprochen hat, wie er gepredigt hätte, dann hätte ich ihn nicht verstanden. sein, das, was er gemacht hat, das kam von innen heraus durch den Geist Gottes, und der Geist Gottes spricht auch in jede Zeit wieder anders, weil jede Zeit etwas anderes nötig hat. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, es geht um das Inwendige. Innerlich bleibt Gott immer gleich, gestern, heute und in alle Ewigkeit, aber was sein Herzenswesen betrifft, also das betrifft sein Herzenswesen, aber die Auswirkungen nach außen, die verändern sich laufend. Doch durch den Umstand, dass Gott uns immer wieder anders erscheint, immer wieder aufs Neue, wunderbar und unergründlich, gleichzeitig aber der gleiche bleibt, wird uns deutlich, wie herrlich er ist und dass er eben die Unendlichkeit umfasst. Gott erscheint verschiedenartig. In einigen Fällen erscheint er uns so, dass sich in uns unangenehme Gefühle melden. Wir wissen nicht, wie wir diese Gefühle, die dann hochkommen, wie wir die einordnen sollen. Und dann passiert Folgendes. Wir Menschen verdrängen diese unangenehmen Gefühle, verbergen die, weil wenn wir uns mit diesen Gefühlen beschäftigen würden, könnte es ja sein, dass sie mit ihren Gedanken plötzlich Gott anklagen. Und sie wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass Gott auf sie zornig werden würde. Nur wenige haben den Mut, Gott zu sagen, Vater, in dieser Sache verstehe ich dich nicht. Es macht mir sogar Mühe, dass du hier so erscheinst. Doch zu dieser Angelegenheit müssen wir zwei Dinge festhalten. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir versuchen, unsere Gedanken und Gefühle vor Gott zu verbergen. Er sieht ja die Gefühle. Er sieht ja, dass wir plötzlich ein komisches Gefühl haben. Er sieht ja plötzlich, jetzt hat mein Kind etwas gelesen in meinem Wort und wird total verunsichert. Und er sieht doch das. Das dürfen wir ihm doch sagen. Er kennt uns doch besser als wir uns selber. Wir können mit ihm alles besprechen, doch wenn wir etwas mit ihm besprechen, dann soll es so geschehen, dass wir das im Glauben und im Vertrauen darauf tun, dass er aus allem das Beste macht. Wir können ihm unsere Unzufriedenheit in Opposition und Rebellion vortragen, was ein Reden ohne Glauben darstellt. Oder wir können unsere beunruhigenden Gedanken ihm kundtun und gleichzeitig im Glauben festhalten, dass er uns zur richtigen Zeit die Antwort auf unsere Frage geben wird. Hier wird ein tiefgreifendes Geheimnis offenbar. Diejenigen, die eine liebende Beziehung zu ihrem Vater haben, können ihm alles sagen, aber sie wissen auch, dass der Vater für jedes scheinbar unlösbare Problem eine wunderbare Lösung bereithält. Das Wissen haben sie. Dieses Wissen ist da. Sie lernen, dass jedes Ärgernis des Alltags einen tieferen Sinn hat. Jedes schlechte Gefühl kann eine Grundlage sein für eine gewaltige Offenbarung. Habt ihr das auch schon einmal so gesehen? Dass sogar ein schlechtes Gefühl, und ich habe das so erlebt, plötzlich die Grundlage wird für eine wunderbare Offenbarung. Vielleicht kann ich das heute Morgen mit euch machen. Ich kann vielleicht, wenn der Herr Gnade schenkt, kann ich in euch ein ganz schlechtes Gefühl hineinbringen und es darf Grundlage werden für eine wunderbare Offenbarung. Mal sehen. Ihr seid jetzt gespannt. Hier. Also, jetzt kommt dieses klassische Beispiel. Wir werden dieses Beispiel anschauen, das den positiven Umgang mit Gott verdeutlicht, obwohl der Gottesmann Worte gebraucht, die uns erschrecken. Da ist ein Gottesmann, der seinen ganzen Frust bei Gott ablegt und trotzdem im Glauben daran festhält, dass der Herr es wunderbar machen wird. Es ist mal nicht Hiob, sondern Jeremia.
Jeremia 20, Vers 7 und folgende. Beachtet einmal ganz genau, welche Gefühle ihr habt, wenn ihr diesen Text hört. Welche Gefühle habt ihr? Und lasst diese Gefühle zu. Lasst diese unruhigen Gefühle zu. Jeremia spricht. Ich lese 7 bis 18. Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Das ist quasi der Lohn, den ich empfange, dann, dass ich dein Diener bin, flechte ich jetzt ein. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung. Ja, wie viele Gerichte musste hier Jeremia ankündigen? Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn, an Gott denken. Und nicht mehr in seinem Namen reden. So ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Du gibst mir gar nicht die Möglichkeit, ungehorsam zu sein, wenn ich jetzt das einmal so sagen darf. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, um es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Denn ich habe das Gerede von vielen gehört. Schrecken ringsum. Zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt er sich verleiten, so dass wir ihn überwältigen und unsere Rache an ihm nehmen können. Wir müssen hier Jeremia ein bisschen verstehen. Jeremia wurde von Gott beauftragt, zum Volk Israel zu reden. Und er hat immer wieder sie aufgefordert, umzukehren. Er hat immer wieder sie aufgefordert, Buße zu tun. Und es wurde immer schlimmer. Das Volk hat sich immer mehr verhärtet. Und er musste immer mehr Gericht ankündigen. Weil das Volk sich verhärtet hat, hat sich der Zorn aufgehäuft. Also Jeremia hatte einen unsagbar undankbaren Job. Also wenn ich einen Job nicht gewollt hätte, dann wäre es seiner. Ja. Also diesen Job hätte ich nicht gewollt. Und jetzt, der ist gehorsam, macht das, was Gott ihm sagt, und es bringt nichts. Es wird immer nur noch schlimmer. Versteht ihr? Dass dieser Mann am Leben verzweifelt. Versteht ihr das? Und jetzt ist es interessant, also er ist sehr frustriert. Und jetzt kommt aber ein Zwischenruf. Aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held. Darum werden meine Verfolger hinstürzen und mich nicht überwältigen. Plötzlich bricht der Glaube wieder durch. Er sieht wieder, Gott wird es wieder recht machen. Er wird es recht machen. Ich will daran festhalten, auch wenn meine äußeren Augen alles andere als das sehen. Sie werden völlig zuschanden werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben. Eine ewige Schande, die nicht vergessen wird. Und du, Herr der Heerscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Singt dem Herrn, lobt den Herrn. Unglaublich. Singt dem Herrn, lobt den Herrn. Also eigentlich, was seine inneren Gefühle betrifft, ist er völlig frustriert. Und jetzt sagt er, singt dem Herrn, lobt den Herrn. Also wenn jetzt hier ein Psychiater sitzen würde, würde ich sagen, also der hat unglaublich an Schizophrenie gelitten. Ja? Denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand der Übeltäter. Und jetzt kommt wieder der ganze Frust. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Jetzt wird ein Mann verflucht. Verflucht sei der Mann,
der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sagte, ein Sohn ist dir geboren und der ihn damit hoch erfreute. Dieser Mann werde den Städten gleich, die der Herr umgekehrt habt, ohne es zu bereuen. Und erhöre Geschrei am Morgen und Kriegsgeschrei zur Mittagszeit, weil er mich im Mutterleib nicht schon getötet hat, sprich abgetrieben hat. Das darf ja nicht wahr sein. So dass meine Mutter mir zu meinem Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geworden wäre. Wozu bin ich nur aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen? Was fühlt ihr? Welche Gefühle habt ihr? Bitte lasst die Gefühle jetzt einfach mal zu. Denkt ihr, oh, das ist eine ganz heikle Angelegenheit, diese Stelle, die müssen wir auf die Seite schieben, also wenn ich mich da zu viel Gedanken mache, dann, ich weiß nicht, verdrängen wir das? Oder trauen wir uns hier, unseren Gott zu fragen, was soll das? Was soll das? Also, hier wird deutlich, dass Jeremia seine Gefühle, seine Gedanken vor Gott nicht verdrängt. Er sagt alles, was ihn bewegt, doch er tut es im Glauben, im Bewusstsein, dass Gott es wunderbar macht. Wir haben es gelesen. Er hat gesagt, ja, der Herr ist ein gewaltiger Held. Darum werden meine Verfolger hinstürzen und mich nicht überwältigen. Sie werden völlig zuschanden werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben. Und am Schluss sagt er dann noch, singt dem Herrn, lobt dem Herrn. Eigenartig. Denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand der Übeltäter. Es ist also ein Zwischenruf erfolgt. In seiner ganzen Verzweiflung bricht auch das durch, was Gott in ihn hineingelegt hat. Die Verheißungen Gottes, die zuverlässiger sind als alles, was wir mit unseren Augen sehen können. Dieses Festhalten an den Zusagen Gottes, die eine große Hoffnung darstellen, gehört zum Reden mit Gott. Also wenn wir mit Gott reden und ihm unser Herz ausschütten und sagen, also hier verstehe ich dich nicht, dann sollen wir auch gleichzeitig festhalten und ihn loben dafür, für das, was er uns geschenkt hat und wo wir ihn verstehen. Auch der Übergang vom totalen Frust zum Lob ist sehr bemerkenswert. Jeremia ist so deprimiert über seinen eigenen Zustand, natürlich auch über den Zustand des Volkes, dass er am Sinn seines Daseins zweifelt. Seht ihr, der Unterschied zwischen Jeremia und Jona, der ist so frappant, so unglaublich, dass man fast daran zweifeln könnte, dass es sich um den gleichen Gott handelt. Da ist ein Jeremia, der ist ganz bereitwillig, in den Dienst des Herrn zu treten, für ihn zu reden, seine Aufträge auszuführen. Und er hat nur Misserfolg. Ja? Ein ganzes Leben nur Misserfolg. Und da ist so ein widerspenstiger Kerl wie der Jona, dem sagt Gott, geh nach Nive. Nein, nein, ich nicht. Kommt doch gar nicht in Frage. Und ihr kennt die Geschichte, er landet im Bauch des Fisches und merkt dann, ja doch, jetzt muss ich gehen. Dann sagt er einen Satz, noch 40 Tage und die Stadt wird umgewendet. Und er denkt, ja jetzt, mit diesem einen Satz, die bekehren sich bestimmt nicht. Jetzt können wir mal da oben hinschauen und hinsitzen und ich kann mal zuschauen, wie der Herr die Stadt umwendet. Und dann 120.000 Menschen kehren um. Ein solch widerspenstiger Kerl hat so einen überragenden Erfolg. Und der Jeremia keinen. Ist das der gleiche Gott? Der gleiche Gott, der die Liebe ist, der einmal so wirkt und das andere Mal ganz anders? Ja, das ist er. Und liebe Geschwister, ich bin ganz fest davon überzeugt, Jeremia hat zwar zu seinen Erdenzeiten kaum irgendeinen Erfolg spüren oder erleben dürfen, aber das, was er in seinem Wort niedergeschrieben hat, das ist für viele Menschen schon zum Segen geworden. Die über die ganzen Jahrtausende hinweg. Also die Erträge aus der Arbeit des Jeremia, die kommen eigentlich erst nach seinem Ableben. Und Gott ist so souverän, dass er einmal sagen kann, hier habe ich ein Werkzeug, das dient mir wirklich treu, aber die Erträge lasse ich dieses Werkzeug erst nach dem Ableben sehen. Und da ist einer, der ist ein bisschen widerspenstig und der ärgert sich noch darüber, wenn da 120.000 umkehren, da kann ich es mir leisten, voll durchschlagenden Erfolg quasi dem zu schenken, weil er sich nicht überhebt. Nein, er regt sich darüber auf. Ja? So ist unser Gott. Ein und derselbe Gott und ganz verschiedene Auswirkungen. Er musste da so viel Kummer und Elend mit sich herumtragen. Doch der Blick auf das Ende der Gottlosen machte ihn dann ein Stück weit wieder ruhig. Er erinnert uns ein wenig an den Asaf, der in Psalm 73 sagt, ja, die Gottlosen, denen geht es so gut, die sind immer satt und die haben keine Probleme, die sind glücklich und deine Hand liegt täglich schwer auf mir. Und Asaf hat die Gottlosen beneidet. Und dann macht Asaf Folgendes. Er begibt sich ins Heiligtum, das heißt in die Gegenwart Gottes, und bedenkt dort das Ende der Gottlosen und merkt, ach, was bin ich doch für ein dummer Kerl, dass ich die Gottlosen beneidet habe. Ich war wie ein Tier vor dir. Dumm war ich vor dir, sagt er in Psalm 73. Also liebe Geschwister, wenn ihr wieder mal die Gottlosen beneidet, weil es denen so gut geht, dann lest doch einfach Psalm 73.
Das tut euch gut. Mir hat es schon oft gut getan. Das Wissen um das Ende der Gottlosigkeit bewahrt uns davor, die Gottlosen zu beneiden. Ebenso konnte sich das Erinnern an die Zusage Gottes, dass er letzten Endes die Seele des Armen aus der Hand des Übeltäters rettet, den Jeremia trösten. Ja, diese Gewissheit führte bei Jeremia zum Lob Gottes. Als ich einmal eine freundschaftliche Beziehung hatte und die wurde irgendwie unterbrochen, weil ich das Gefühl hatte, der Kontakt sei durch Kränkungen und Verachtungen getrübt, spürte ich, wie mir das psychisch recht zusetzte. Als ich dem Vater für die Beziehung gedankt habe, und dann den Betroffenen gesegnet habe, da bekam ich dann plötzlich wieder Ruhe. Anfänglich, als ich betrübt war, neigte auch ich zu Ablehnung und Bitterkeit und Verachtung. Doch als ich den Blick von den Menschen und von den Umständen wegwarf und den Blick auf Gott gerichtet habe, da kam wieder Licht in mich hinein und ich durfte mich wieder freuen.
Ja, das möchte ich angehen.
Ja.
Das hat Asaf erlebt.
Ja.
Das heißt nämlich ausdrücklich, bis dass ich ging.
Ins Heiligtum.
Ja,
da
ja, ging noch
ja, 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 das ist ganz wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Ich musste in die Gegenwart Gottes und dann kam ich zur Ruhe. Wenn ich immer an die Beziehung dachte, die da irgendwie gestört war, das hat mich heruntergezogen. Das hat mich betrübt gemacht und ich stand in der Gefahr, bitter zu werden. Wir stehen ja alle manchmal in der Gefahr, bitter zu werden. Und liebe Geschwister, dann gibt es nichts Besseres, als in die Gegenwart Gottes zu treten und die Betroffenen einfach zu segnen. Und jetzt kommt nachdem, dass Jeremia einen Lichtblick tun durfte, dass der Herr tröstet und dass wir ihm Lob singen dürfen und so weiter, kommt plötzlich wieder die ganze Last des Alltags und die überwältigt ihn. Und dann sagt er, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, an dem meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sagte, ein Sohn ist dir geboren und der ihn damit hoch erfreute. Dieser Mann werde den Städten gleich, die der Herr umgekehrt hat, ohne es zu bereuen. Und er höre Geschrei am Morgen und Kriegsgeschrei zur Mittagszeit, weil er mich im Mutterleib nicht schon getötet hat, so dass meine Mutter mir zum Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Wörtlich heißt es hier, ihr Mutterschoß ein Schwanger des Äons geworden wäre. Wisst ihr, ich bin überzeugt, dass jede Abtreibung, die geht bei Gott nicht einfach vergessen. Hier lesen wir, was geschieht mit den abgetriebenen Kindern. Ihr Mutterschoß ein Schwanger des Äons geworden wäre. Aha, dass diese Kinder, die hier Gott gebildet hat und der Mensch hat sie einfach umgebracht im Mutterleib, dass diese Kinder dann eben in einem bestimmten Äon, vielleicht im tausendjährigen Reich, wieder auf die Welt kommen. Das sagt uns die Bibel. Wozu bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen?
Darf ich mal was sagen? Ja. Das treibst du mich ungeheuer. Ja. Kannst du dein Ding ausmachen? Ja.